Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Debatte um die Dankesrede von Wim Wenders beim Deutschen Filmpreis, die reißt nicht ab. Er hatte gesagt, heute würde er solch eine Nacktszene wie damals mit der 13-jährigen Nastassja Kinski nicht mehr drehen. Aber da kann er seinem vergangenen Ich nicht böse sein. So war damals eben der Zeitgeist. Etwas verkürzt jetzt von mir vorgetragen. Aber in unserer Sendung Fazit sagte Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch, das sei raffiniert gewesen.
Denn die Verantwortung, die eigentlich bei ihm liegt, hat er mit diesem Appell an das Publikum und an die Akademie auf Tausende verteilt.
Ja, war es einfach der Zeitgeist oder gibt es nicht eventuell doch auch positive Beispiele? Fragen wir gleich nach und damit herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor-Magazin. Der Fall Wim Wenders ist auch weiterhin Thema. Nochmal zur Einordnung. Beim Deutschen Filmpreis hat sich der Regisseur zur Szene seines Films Falsche Bewegung geäußert. Es geht um die damals 13-jährige Schauspielerin Nastassja Kinski, die halbnackt vor der Kamera stand. Sie hatte Mitte Mai ein Posting veröffentlicht, fordert darin Gerechtigkeit. Wenders wiederum sagte, er könne seinem damals 29 Jahre alten Ich keinen Vorwurf machen. Das war eben der Zeitgeist. Ja, und wir fragen, war es denn wirklich so? Da gibt es nicht auch andere positive Beispiele? Julius Feldmeier ist Schauspieler und Regisseur und hat auch eine Doku, eine Hommage über Wim Wenders gedreht. Und er ist bei uns im Popkulturmagazin Kompressor. Hallo.
Hallo Frau Thiam, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie haben ein relativ langes Statement auf Instagram veröffentlicht, einen Brief, in dem Sie darauf reagieren, was Wenders ja auch in seiner Rede gemacht hat. Er sagte, wir sollten zusammen ins Gespräch gehen, eine ja Debatte darüber führen, wie man mit solchen Szenen heute umgeht. War das Ihr Impuls?
Also mein ursprünglicher Impuls ist eigentlich ein viel wütenderer gewesen. Ich kannte den Film nicht. Ich habe am Abend der Preisverleihung bin ich durch den Kollegen Clemens Schick, der das auch auf Instagram gepostet hat, auf die Artikel in der Süddeutschen aufmerksam geworden. Und wenn man sich da die Schilderungen von Frau Kinski anschaut und wie sie seit 15 Jahren versucht, mit Wim Wenders überhaupt erst ins Gespräch zu kommen und wie sie den Dreh damals erlebt hat, dann ist es ehrlich gesagt eigentlich ein Skandal. Ich wollte aber diesmal, um dieser Diskursverschiebung möglichst auszuweichen, die in solchen Fällen so oft passiert, dass gesagt wird, jetzt kommt hier der wütende Woke-Mob und so weiter und will den armen alten Mann canceln, habe ich mich eben entschieden, auch aus dem heraus, dass ich eben schon mal einen Film in Anlehnung an Wim Wenders gemacht habe, mit seiner Foundation in Kontakt war, habe ich mich eben entschieden, ihn direkt zu adressieren und ihm einen Brief zu schreiben. Und weil ich manchmal finde, wenn man eine gute Idee hat, kann man die auch mit anderen Menschen teilen, habe ich den Brief publik gemacht.
Und darin sagen Sie auch oder drücken Sie vielmehr auch Ihre Bewunderung aus, aber fordern auch Konsequenzen. Das heißt, Sie fordern, dass die Szene rausgeschnitten wird und dass sich auch die Filmbranche, die Akademie, alle Filmschaffenden immer wieder mit dem Thema Sexismus mehr auseinandersetzen?
Auf jeden Fall. Also was ich nicht so direkt machen kann, ist sagen, schneid die Szene raus. Aber ich finde, es muss ein Umgang damit gefunden werden, dass damals etwas stattgefunden hat, was nicht hätte stattfinden sollen. Also dass eine 13-Jährige nackt an einem Filmset ist und auf die Nacktheit nicht vorbereitet war, es ist heute nicht in Ordnung und es war auch damals nicht in Ordnung. Und wenn Wim sagt, dass es damals eine andere Zeit war, dann würde ich sagen, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, dass wir in ganz ähnlichen Zeiten leben, weil auch heute noch Kinder und Mädchen von unserer patriarchal geprägten Gesellschaft aufs Krasseste sexualisiert werden. Nur, dass es damals noch weniger Widerspruch gab, wenn sowas passiert ist. Es gab weniger Sicherheitsnetze an Filmsets, es gab weniger Vokabular dafür, was Übergriffigkeit bedeutet, was Grenzüberschreitung bedeutet. Und gleichzeitig gab es aber schon auch ein Bewusstsein, und das sagt ja auch Frau Kinski, dass sie schon damals gespürt hat, es fühlt sich nicht richtig an. Sie ist als diese 13-Jährige heimlich, weil sie den Dreh zwischendurch abbrechen musste, auf Toilette gelaufen, um dort zu weinen und um ihre Scham und was auch immer sie da alles empfunden hat, zu verstecken. Und all das ist so eindeutig falsch, dass Wim Wenders Es ist an ihm, heute dafür Verantwortung zu übernehmen. Und er kann die Szene rausschneiden, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Man kann das auch schwärzen oder wie auch immer. Also ich würde sagen, ich bin nicht in der Position, ihm zu sagen, was er machen soll. Das ist eigentlich Frau Kinski, was ich mache, ist eben darauf antworten, dass Wim Wenders versucht, irgendwie die Verantwortung für seinen Film und was er gemacht hat, zu kollektivieren. Und den Ball will ich zu ihm zurückspielen und zu ihm sagen, nein, sehr geehrter Herr Wenders, es ist deine und ihre Verantwortung, damit jetzt umzugehen. Das ist kein akademischer Diskurs, sondern es geht darum, die Verletzung einer Würde so gut es möglich wieder zu heilen, weil noch sind beide am Leben und haben die Chance dazu, das hinzukriegen.
Also heute, sagen Sie, wird einfach, da es eine größere Sensibilisierung gibt, mehr auf das Thema geschaut. Umgekehrt gefragt, gab es denn damals vor 50 Jahren andere Autoren, andere RegisseurInnen, die mit anderen Rollen gearbeitet haben, die anders Frauen dargestellt haben? Oder schwang da immer dieses voyeuristische, lolitahafte, ja, sexistische Auge mit?
Also ich würde sagen, es gibt Gegenbeispiele. Mir ist vorhin spontan Edgar Reitz eingefallen, auch ein Riese des deutschen Films, ein sehr erfolgreicher Regisseur. Vor 2 Jahren habe ich den Dokumentarfilm Filmstunde 23 gesehen. Da wird Edgar Reitz begleitet als junger Regisseur und Lehrer, der vor 50 Jahren oder noch länger, 1968 war das, an einem Mädchengymnasium Film unterrichtet hat. Und er hat dort den Mädchen Kameras gegeben und Tonequipment, ihnen erklärt, wie filmisches Erzählen funktioniert und sie ermutigt, ihre Geschichte zu erzählen. 1968. Und er hat, man sieht das in dem Film ganz deutlich, alle Mädchen in dieser Schule als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen wahrgenommen und adressiert. Und das ist für mich ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was so viele andere Regisseure gemacht haben, die Drehbücher geschrieben haben und am Set über alles bestimmt haben und eben dann auch so Entscheidungen treffen wie, die Szene drehen wir nackt, das verlangt jetzt hier mein künstlerischer Genius. Und das, würde ich sagen, ist ein radikaler Gegenentwurf zu dem, dass ein männlicher Regisseur ein Drehbuch schreibt, in dem Sachen drinstehen und Sachen nicht drinstehen, um am Set kreative Entscheidungen zu treffen, die in den Raum eines anderen Menschen hineingreifen, der damit dann sein Leben lang zu kämpfen hat. Mhm. Also ja, es gibt andere Beispiele und es gibt auch andere erfolgreiche Beispiele. Und wir müssen eh aufpassen, ich meine, so eine Preisverleihung, ne, da werden erfolgreiche Menschen gefeiert, da wird Erfolg gefeiert, aber ich bin der Meinung, dass Erfolg nicht immer der Person Recht gibt mit dem, was sie getan hat. Und der Erfolg gibt einem auch nicht das Recht auf etwas. Also wir haben alle die gleichen Rechte und wir haben alle den gleichen Anteil an der Filmgeschichte, die wir hier kollektiv schreiben und da sind wir als Einzelpersonen gefragt, auch Verantwortung zu übernehmen und das würde ich mir von Wim Wenders gerade wünschen, dass er das tut.
Sagt Julius Feldmeier, Schauspieler und Regisseur über den Fall Wim Wenders. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Brien ist eine Transfrau aus Thailand, die sich aus der Zwangsprostitution befreit hat. Dao wiederum erzählt von den Ups and Downs in der vietnamesischen Community. Charlotte aus Kamerun hat sich hochschwanger nicht getraut, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen. Und Nasir aus Somalia lebt seit 25 Jahren in der Pfalz und hat immer noch keinen gültigen Pass. Ja, diese 4 Geschichten sind alle wahr. Sie leben wie viele Menschen ohne Aufenthaltspapiere am Rand der Gesellschaft in Deutschland. Schattenleben, Menschen ohne Papiere erzählen, so heißt der Sachcomic. Und die Macherinnen, Zeichnerin Lisa Frühbeiß und Journalist Jonas Seufert sind jetzt bei mir im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Ja, wir müssen vielleicht anfangs nochmal einen Begriff erklären, denn illegal, diesen Begriff lehnen viele Menschen ab, ohne Papiere begrüßen sie. Warum ist es da so wichtig, schon mal drauf zu schauen?
Naja, es gibt ja den Spruch, kein Mensch ist illegal. Da kommt das sozusagen aus der Bewegung ein bisschen her, der Begriff insgesamt. Illegal tut aber ein bisschen so, als wäre das ein Naturzustand oder als könnte ein Mensch auch illegal oder legal sein. Am Ende sind es ja aber Gesetze und es ist Politik, die Menschen illegalisieren, also ihnen keine Papiere geben oder eben schon Papiere geben. Wenn man über diese Systeme und über die Politik dahinter sprechen will, dann ist der Begriff nicht so zielführend.
Mhm. Ja, vielleicht auch da nochmal, Herr Seufert, jeder offizielle Kontakt kann ja bedeuten, dass Sie abgeschoben werden. Wie haben Sie denn die Menschen gefunden und vor allem auch Vertrauen aufgebaut?
Das war ein langer Prozess. Wir hatten das große Glück, einfach viel Zeit zu haben. Ich habe über 2 Jahre hinweg mit Dutzenden Beratungsstellen, Initiativen, Gruppen, die zu dem Thema arbeiten, aber auch Menschen, die keine Papiere haben oder hatten, gesprochen und das Thema schlicht vorgestellt. Also ganz transparent letzten Endes gesagt, das und das wollen wir machen. Wir wollen eben einen Comic machen, das Lebensgeschichten von Menschen abbildet. Und hätten Sie Lust, mitzumachen. Ein paar Menschen war das zu viel, auch wenn sie die Idee gut fanden. Und die 4, die wir jetzt eben im Buch abbilden können, haben schlussendlich gesagt, ja, das finden wir eine gute Idee. Da wollen wir mitmachen.
Mhm. Frau Frühbeiß, Sie waren ja auch schon öfter bei uns im Kompressor. Das ist ja jetzt auch Ihr erster Sachcomic, der letzte. Da ging es auch um Ihre Geschichte, Mutterschaft und Kunst. Nun, dieser journalistische Comic, ist da die Arbeit, die visuelle Arbeit nochmal eine andere gewesen?
Auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch den Anspruch, dass alles so in Anführungszeichen wahr wie möglich ist, ein journalistischer Anspruch. Das heißt, ich muss Orte und Begebenheiten so visuell darstellen, dass sie möglichst stimmen, ohne je da gewesen zu sein. Da hilft dann ganz viel Google Street View und natürlich auch die Protagonisten selber. Wir haben die dann einfach nochmal gefragt, weil wir natürlich ganz anders aufwachsen.
Mhm. Und wie haben Sie versucht, letztendlich dann die Geschichten, auch was die Farben anbelangt, in den Panels darzustellen?
Wir haben versucht, so einen unvoyeuristisch wie möglich und fast poetischen Ansatz zu wählen. Wir haben im Text nur O-Töne verwendet, natürlich ein bisschen umformuliert, weil wir mit Übersetzerinnen gearbeitet haben, teilweise auf Englisch, aber wir haben uns in der Geschichte nicht eingemischt und der Comic ist schwarz-weiß gezeichnet, natürlich auch, weil man einfach schneller ist. Jede Geschichte hat noch eine zusätzliche Farbe. Wir hatten die schöne Begebenheit, dass jede Person ein Sprichwort von sich aus erwähnt haben und die haben wir dann so als visuelle Metapherebene erzählt. Die Sprichwörter haben sie ermutigt oder auch ein Stück weit durch schwere Zeiten getragen. Und zwischen den einzelnen Geschichten gibt es noch Sachteile. Und das sind dann unsere journalistischen Fakten. Die haben wir eingebettet in deutsche Landschaft, um zu zeigen, dass die Räume der Menschen mit uns geteilt werden.
Mhm, genau, es gibt zu jeder Geschichte noch Fakten, einen kurzen Erklärteil über das Thema Arbeit, Gesundheit, Legalisierung und Abschiebung. Sie haben gerade gesagt, das sind natürlich alles Geschichten, die Sie versucht haben, wahrheitsgetreu durch die O-Töne aufzubereiten. Aber wenn man nochmal ganz, ja, vielleicht oberflächlich drauf guckt, die eine Person ist eine Transfrau aus Thailand, eine Sexarbeiterin. Dann gibt es eine Kamerunerin, die über das Gesundheitssystem in Deutschland stolpert. Wie haben Sie es da vermieden? Vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, Herr Seufert, dass es nicht selbst zu Stereotypen kommt, also dass Sie da nicht selbst welche reproduzieren.
Also die Geschichten sind ja nicht unsere Geschichten. Also wir erzählen Geschichten von anderen Menschen, noch dazu von anderen Menschen, die in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen sind, zu denen von mir und Lisa. Das ist auf eine gewisse Art und Weise eine Anmaßung, finde ich. Und den Umgang, den ich oder den wir damit gefunden haben oder gewählt haben, ist, die Menschen zum Teil des Prozesses zu machen. Also wir haben, nachdem die Menschen zugestimmt hatten, ausführliche biografische Interviews geführt mit viel Zeit. Die haben oft einen Tag gedauert oder so und sind mit den Skizzen dann zu den Leuten zurückgekehrt und haben gesagt, guck mal, das haben wir hier verstanden. Ist das eigentlich eure Geschichte? Und habt ihr Anmerkungen zu diesen Geschichten? Ich finde das nochmal doppelt wichtig im Comic, weil wir ja durchaus auch mit so fantastischen oder surrealen Elementen dort eingreifen. Also Brienne beispielsweise wird zur Göttin Justitia oder Nasia wird zu einer Hulk-ähnlichen Figur oder so. Diesen kooperativen und gemeinsamen Prozess, der war für mich und für uns elementar, einfach damit die Menschen am Ende sagen, ja, das ist unsere Geschichte. Und es müssen ja die Geschichten der Leute am Ende bleiben. Ja, das ist eine Grundlage für mich gewesen.
Mhm. Also das eine sind so die persönlichen Geschichten. Was erhoffen Sie sich darüber hinaus, was bei den Rezipienten ankommt, welche vielleicht auch dadurch neuen Fragestellungen sich eröffnen?
Lisa, magst du?
Gerne. Also es ist natürlich einfach total interessant, mal diesen Zugang bekommen zu den Leben von Menschen ohne Papiere, weil die können den eigentlich gar nicht geben vor anderen Medien, weil sie damit immer ihre Anonymität gefährden. Und wir hoffen einmal, dass diese Stimmen damit auch Teil der Konversation sein können. Der Comic kann sie anonymisieren. Und damit können wir ihnen ein Gesicht und eine Würde geben und natürlich auch einfach sehr umfassend ihre Erlebnisse berichten in Deutschland, wie es ist, ohne Papiere zu leben.
Schattenleben.
Genau.
Menschen ohne Papiere erzählen, so heißt der journalistische Comic, ist im Reprodukt Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Ich sprach mit Zeichnerin Lisa Frühbeiß und Journalist Jonas Seufert hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Er trinkt Sekt mit Putin, verteidigt Katar und gibt Donald Trump einen selbst ausgedachten Friedenspreis. Gianni Infantino, FIFA-Präsident, ist der mächtigste Fußballfunktionär und das seit 10 Jahren. Und pünktlich zur WM in 10 Tagen geht's los, gibt es ab heute den Deutschlandfunk-Podcast Behind the Games. Finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Und Forscher Sven Daniel Wolfe sagt über Infantino:
I think that Infantino is in.
Ich glaube, Infantino versteht es unglaublich gut, reichen, mächtigen und zutiefst unsicheren Männern genau das zu sagen, was sie hören möchten. Darin ist Infantino wirklich gut. Darin ist er ein Meister.
He's a master at that.
Ja, und einer der Macher ist mein Kollege Sportjournalist Maximilian Rieger. Maximilian, wir haben gerade gehört, Infantino liebt es, im Scheinwerferlicht zu stehen und scheut sich nicht vor Autokraten. In deinen Worten, was macht das System Infantino aus?
Also es ist einmal wirklich diese Schmeicheleien mit eben den Autokraten. Bei Donald Trump hat man es eben jetzt ganz extrem gesehen im Vorlauf zu dieser WM, dass er wirklich alles getan hat, um Trump bei Laune zu halten, indem er goldene Pokale ins Oval Office mitgebracht hat oder eben diesen Friedenspreis an ihn verliehen hat. Die Grundlage von Infantinos Macht, das ist Geld, sehr einfach gesagt. Er hat die Einnahmen der FIFA in den vergangenen 10 Jahren stark erhöht und verteilt dieses Geld weiter an die Nationalverbände und auch an andere Funktionäre in der FIFA. Und solange dieses Geld gezahlt wird, gibt es für diese Funktionäre dann eben wenig Grund, etwas zu ändern, auch wenn Infantino eben die Grenze zwischen Politik und Sport auf eine vorher ja nie dagewesene Art und Weise in den letzten Jahren verwischt hat.
Also es scheint wie immer ums Geld zu gehen, aber wie kam er denn eigentlich an die Macht und schafft es, sie weiter auszubauen?
Also eigentlich war er 2015, 16, als der Wahlkampf stattgefunden hat und die Wahl dann auch stattgefunden hat. Er war nur zweite Wahl, denn als 2015 diese ganzen FIFA-Korruptionsermittlungen öffentlich wurden und Sepp Blatter dann nach 17 Jahren seinen Rücktritt angekündigt hatte, da war eigentlich Michel Platini der große Favorit, der Präsident des Europäischen Verbandes damals, der UEFA. Und Infantino war nur in Anführungszeichen sein Generalsekretär. Das Problem für Platini war dann aber, er wurde gesperrt, genauso wie Blatter, weil eine Zahlung von Blatters FIFA an Platini bekannt wurde, genau in der Wahlkampfphase. Da ging es um 2 Millionen Euro, Beraterhonorar. Da haben die Ermittler aber damals geglaubt, das könnten Schmiergelder gewesen sein. Hat sich nie bestätigt, aber Platini war raus. Europa brauchte einen Ersatzkandidaten, Infantino wurde es und er hat dann eben die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, mehr Geld für die Nationalverbände zu geben und auch dank der Hilfe des US-Verbandes, der bei der Wahl dann damals die Stimmen für ihn organisiert hat.
Mhm. Ihr habt ja monatelang recherchiert, Politiker, Insider, Weggefährten befragt, auch teilweise geheime Mitschnitte bekommen. Unter anderem habt ihr auch ein Gespräch mit Sepp Blatter geführt, seinem Vorgänger, einer seiner schärfsten Kritiker, und er sagt:
Das Einzige, wann ich noch besser bin als er, ich habe noch etwas Haar und er hat keine, er hatte schon damals keine mehr. Also, das ist das Einzige.
Ja, ist das jetzt Humor? Ist das zynisch oder ist es einfach ja so eine Art des Mobbings? Blätter scheint hoffentlich noch mehr über ihn gesagt zu haben, außer diese Sticheleien, oder?
Ja, also man muss erstmal sagen, dass Infantino das Beste ist, was Blatter passieren konnte, weil der Blatter ja damals, als er seinen Rückzug angetreten hat, ja eigentlich schon für Korruption stand. Und wenn man jetzt sieht, was Infantino in den letzten 10 Jahren gemacht hat, da ist Blatter fast harmlos gegen. Ist er nicht, aber im Vergleich dazu dann schon. Und Blatter glaubt auch immer noch, dass er Opfer einer Opfer einer Intrige von Infantino geworden ist. Ich habe ja gerade von der Zahlung an Platini geredet und er glaubt, Blatter, dass das kein Zufall ist, dass diese Zahlung so schnell damals gefunden wurde und an die Öffentlichkeit gelangt ist. Mhm. Er glaubt, dass Infantino das über einen alten Schulfreund lanciert hat. Das klingt ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie. Infantino hat das auch immer abgestritten. Aber es gab tatsächlich ein Treffen zwischen diesem alten Schulfreund und dem führenden Ermittler damals. Und die Aussagen von den Beteiligten, was da genau besprochen sein soll, da hat dann später eine Aufsichtsbehörde gesagt, das glauben wir ehrlich gesagt nicht, was ihr da so uns erzählt. Also ist zumindest tatsächlich denkbar, dass es diese Intrige gegeben hat.
Und dann müssen wir nochmal die Sache mit den geheimen Mitschnitten aus FIFA-Sitzungen mit Insidern besprechen. Wie leicht, wie schwer war es, an die zu kommen? Und würdest du sagen, etwas flapsig formuliert, die FIFA ist ein eigentlich intriganter Haufen?
Also wir hatten, mein Kollege Matthias Friebe und ich hatten unglaublich viel Spaß, als wir diese zwei Mitschnitte aus dem Jahr 2016 zum ersten Mal gehört haben. Das ist die Anfangszeit von Infantino und eigentlich ist er da ein Präsident, der nur repräsentative Aufgaben übernehmen soll. Aber man hört in den Mitschnitten, wie er ganz geschickt es da schafft, innerhalb des FIFA-Rats, also der Regierung, eigentlich das mächtige Gremium, da die Macht an sich zu reißen. Und das tut er ganz geschickt mit so kleinen Bemerkungen und ich habe da mal was vorbereitet, hier, so könnte die Verwaltung aussehen. Und es ist mit Rückblick auf die 10 Jahre einfach sehr, sehr spannend, das zu sehen, wie Infantino das dann gemacht hat. Und ja, dann eben auch mit einigen Intrigen beziehungsweise auch einfach machtpolitischem Verhalten es geschafft hat, innerhalb eines Jahres jeglichen Widerstand in der FIFA dann auszuschalten, alle unabhängigen Aufpasser rauszuwerfen oder zu ersetzen.
Und dein persönliches Fazit, ihr habt ja wahnsinnig lange recherchiert, euch investigativ mit den Machtstrukturen und Milliardendeals der FIFA beschäftigt. Es schwingt da auch so eine Art von Bewunderung mit, könnte man fast sagen, das ist ein geistreiches politisches Genie oder ist er einfach nur ein meisterlicher Verwalter der Macht und kann blenden, weil er das nötige Geld hat?
Also ein Stück weit, Bewunderung ist zu positiv, aber ich bin immer wieder erstaunt gewesen, mit welcher Chuspe er agiert hat. Und er ist in der Tat eben ein Meister des Hinterzimmers, ein Meister der Paragraphen. Das merkt man eben in diesen Mitschnitten. Er versteht es einfach, was Macht bedeutet und wo die Macht tatsächlich dann sitzt und ergreift sich dann eben auch die Macht. Sie wird ihm aber auch gegeben von den anderen FIFA-Funktionären. Es hat eben nie ein richtiger Kulturwandel in der FIFA stattgefunden. Alle sind daran gewöhnt, dass der Präsident die Richtung vorgibt. Aus dem Sport wird es also keinen Widerstand geben. Das ist meine Lehre aus dieser Recherche. Der müsste eigentlich durch die Politik kommen. Aber wir sehen ja, auch da wird den Sportfunktionären häufig genug die Bühne bereitet.
Behind the Games. Wer den Sport kontrolliert, ist ein 5-teiliger Deutschlandfunk-Podcast. Ab heute in unserer Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sprach mit Co-Autor, meinem Kollegen Maximilian Rieger hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir.
Sehr gerne.
In der Bahn, im Supermarkt, an Ampeln, in Großstädten kommt man anderen Menschen ja ständig nah, sehr nah und gleichzeitig bleibt es doch oft anonym. Umso erstaunlicher eigentlich, dass plötzlich in immer mehr Städten kleine Boxen auftauchen, in denen fremde Menschen Dinge füreinander dalassen. Sticker, Perlenbänder, kleine Figuren. Trinket Boxes aus dem Englischen Krimskrams heißen diese Tauschboxen und Clara Hoheisel hat sich solch eine Box in Berlin angeschaut.
Sie ist rot, hat 3 Fächer und an der Außenwand kleben Sticker. Rechts an der Seite ist ein Zettel mit Verhaltensregeln angebracht. Eine Trinket-Box. Auf der TinCon, der Jugendkonferenz in Berlin, fällt sie mir zum ersten Mal auf. Eigentlich ist sie gar nicht besonders groß. Eher so, als hätte jemand einen kleinen Setzkasten an die Wand gehängt.
Lass mir so ein Stift mit. Yes. Ja.
Die 12-jährige Nelly beugt sich weit nach vorn, fast mit der Nase in der Box. Ihre Mutter steht hinter ihr und kramt in der Tasche.
Ich glaube, ich habe was dabei, was wir reinlegen können, Nelly. Ein Schlüsselband können wir reinlegen.
Und damit ist das Prinzip eigentlich schon erklärt. Etwas rausnehmen und etwas reinlegen. Wie bei einer Bücherbox, nur dass es hier eben keine Bücher gibt, sondern Dinge, für die man im Deutschen schnell dieses eine Wort benutzt. Krimskrams. Und dieser Krimskrams kann eigentlich fast alles sein. Sammelfiguren, Mini-Deko-Objekte, Sticker, Pins, Perlenarmbänder oder Anhänger. Ich tausche auch. Eins meiner Armbänder gegen eine kleine schwarze Spange. Neben mir greift TinCon-Besucherin Antonia in die Box und holt einen kleinen Plastik-ICE heraus. Sie hat nach der Box gesucht, erzählt sie mir.
Ich habe das auf TikTok tatsächlich mitbekommen. Malina heißt sie.
Malina, das ist Malina Florentine Sternberg, Content-Creatorin aus Berlin.
Ich bin hier am Potsdamer Platz im The Place gegenüber vom Manifesto Market und da hängt jetzt die neue Trinketbox. Also let's go, kommt her, tauscht, habt Spaß daran.
Die Berlinerin hat den Trend nach Deutschland gebracht.
Ich kenne den Trend Trinketboxen schon seit längerem aus den USA von TikTok und fand das einfach so cool. Und dann hat Anfang des Jahres eine Person in London auch eine aufgehängt und das ist auch sofort viral gegangen auf Social Media. Und das hat dann irgendwie für mich davon überzeugt, dass ich das jetzt in Berlin auch machen möchte und dass ich auch möchte, dass wir in Deutschland Trinketboxen haben.
Und dann haben immer mehr Menschen eine Trinketbox aufgehängt.
Ich glaube, Trinketboxen und das Tauschen von Trinkets und das Sammeln von Trinkets fasziniert viele Menschen, weil es natürlich irgendwie aktuell sehr gut in den Zeitgeist passt, dass wir uns viele große Sachen nicht mehr leisten können. Also zum Beispiel eine Eigentumswohnung, ein schickes Auto und so weiter und so fort. Aber dafür kaufen wir halt irgendwie so kleine Luxussachen im Alltag, wie zum Beispiel einen überteuerten Matcha Latte oder eine Blindbox, die uns Dopamin gibt. Und die Trinketbox hat ja letztendlich einen ähnlichen Effekt, nur dass man halt kein Geld ausgibt.
Für den Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich erzählen diese Boxen auch etwas darüber, wie sich Menschen den öffentlichen Raum aneignen.
Es geht darum, hier eigentlich den privaten Raum auf den öffentlichen Raum sagen so inselhaft auszudehnen. Und diese ganze politische und andere Welt ist laut, ist schrill, ist bedrohlich, ist unangenehm. Und deshalb ist es so wichtig, solche Inseln zu haben und sie auch nicht nur allein zu haben, auch das Gefühl zu haben, oh, da gibt es andere, die spüren das genauso.
Gegen die Einsamkeit in der Großstadt also. Aber der öffentliche Raum ist auch unberechenbar. Marlina Florentine Sternbergs erste Trinketbox wurde nach anderthalb Wochen zerstört. Und auch heute noch fährt sie regelmäßig zu ihrer Tradebox am Potsdamer Platz und schaut nach dem Rechten. Wolfgang Ulrich glaubt, je sichtbarer solche Boxen sind, desto eher können sie auch als Symbol für ein bestimmtes Milieu gelesen werden.
Wenn sie jetzt ausdrücklich, was manche auch werden, gebrandet werden, hier ist auch ein Ort für queeren Lifestyle oder eine Vogue-Box, dann ist die Gefahr, dass nämlich die Gegenseite, die Anti-Vogue ist, die wirklich auch als Symbol Objekte begreift, an denen sie sagen, ihr anderes Weltbild auslebt. Und deshalb habe ich schon so ein bisschen die Sorge, dass die Trinketboxes eher so ein kürzerer Trend sein werden, weil sie letztlich in so eine Aggressivitätsspirale reinrutschen.
Eine Möglichkeit, dem vorzubeugen? Die Tradeboxen an halböffentlichen Orten anzubringen. Wie zum Beispiel in der Heinrich-Schulz-Bibliothek in Berlin-Charlottenburg.
Die haben wir vor ein paar Monaten installiert.
Bibliothekarin Josephine Notnagel deutet auf einen weißen Kasten, bunt beklebt mit Glitzersteinen und Stickern.
Dafür haben wir einen alten Schlüsselkasten umfunktioniert.
Und seitdem kommen viele Menschen zum Tauschen vorbei. Vielleicht funktioniert das gerade hier so gut, weil die Bibliothek ohnehin ein Ort ist, an dem Besitz nur vorübergehend ist, meint die Bibliothekarin.
Man hat Bücher, CDs, DVDs, die man benutzt für eine bestimmte Zeit und dann wieder zurückbringt. Und andere Personen können sie dann auch benutzen. Und bei der Trinketbox ist es auch so, man hat verschiedene kleine Dinge drin, die man vielleicht selbst nicht mehr möchte. Und andere können sich eben daran erfreuen.
Denn auch Krimskrams kann verbinden, wenn man ihn nur weitergibt.